Bibelauslegung, Kapitel 4. Die mit dem Geheimnis Christi betrauten Apostel. Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse. Sind Gottes Mitarbeiter diejenigen, die mit den Geheimnissen Gottes betraut sind und diese verkündigen? Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 5. In der Bibel wird von den Mitarbeitern Gottes als denjenigen gesprochen, die mit dem Geheimnis des Evangeliums Gottes betraut sind und dieses predigen. Der Apostel Paulus hat diese Tatsache sehr deutlich ausgesprochen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 1, sagt er: Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Hier bedeutet das Geheimnis Gottes nicht irgendein mystisches Wissen, das vor den Menschen verborgen war, sondern es bezeichnet das durch Jesus Christus offenbarte Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Das in der Bibel erwähnte Geheimnis der Errettung besagt, dass Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für die Sünde erlitt, von den Toten auferstand und nun für uns, die wir glauben, zum Retter geworden ist. In den Zeiten des Alten Testaments wurde prophezeit, dass er als der Messias gesandt werden würde, doch mit dem Anbruch der neutestamentlichen Zeit erschien er als Jesus, der durch die von Johannes empfangene Taufe die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand. Als der Apostel Paulus dieses Geheimnis in Epheserbrief Kapitel 3 erklärt, sagt er, dass Gott nun den Aposteln die Heilsordnung offenbart hat, die den Menschen in früheren Generationen nicht vollständig bekannt gemacht worden war. Das heißt, es war das Wort, dass Gott Mitarbeiter einsetzte, die mit dem Wort des Evangeliums betraut wurden, um den Menschen seinen Heilsplan kundzutun. Daher sind Gottes Mitarbeiter keine Menschen, die neue Wahrheiten erschaffen, sondern solche, die damit betraut wurden, das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist über die Errettung, die Gott bereits vollbracht hat, zu verkündigen. Das bedeutet, sie sind Boten, die das ihnen von Gott anvertraute Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist im Glauben weitergeben. Deshalb bezeichnete Paulus die Apostel, einschließlich seiner selbst, als Verwalter. Ein Verwalter ist eine Person, die das Eigentum des Herrn verwaltet und jemand, der die Verantwortung trägt, es nach dem Willen des Herrn gut zu verwalten und weiterzugeben, anstatt sich dieses Eigentum anzueignen. Paulus fährt fort und sagt: Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2. Das Wichtigste für die Mitarbeiter, die mit dem Geheimnis Gottes betraut sind, ist nicht Fähigkeit oder Ehre, sondern ein treues Herz. Das von Gott anvertraute Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, genau so zu predigen, wie es ist, ohne es zu verändern, ist die wichtigste Mission des Mitarbeiters. In diesem Sinne erfüllen die Mitarbeiter Gottes die folgenden Rollen. Erstens, verkündigen sie den Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist über die Errettung, die Gott vollbracht hat. Zweitens, lehren sie das Wort des Evangeliums Gottes nicht, indem sie es mit anderen Lehren vermischen. Drittens, müssen sie den von Gott anvertrauten Dienst treu und im Glauben ausführen. Viertens, ziehen sie die Menschen nicht an sich selbst, sondern führen sie zu Jesus Christus. Letztendlich sind Gottes Mitarbeiter keine Menschen, die ihre eigenen Botschaften predigen, sondern Verwalter, die das von Gott anvertraute Geheimnis der Errettung, das heißt das Evangelium aus Wasser und Geist, der ganzen Welt verkündigen. Ihre Rolle besteht nicht darin, über Menschen zu herrschen, sondern sie sind diejenigen, die die Arbeit verrichten, den Seelen der Menschen zu helfen, Errettung von ihren Sünden zu erlangen, indem sie die von Gott anvertraute Wahrheit treu bezeugen. Daher spricht die Bibel, anstatt die Mitarbeiter Gottes zu erhöhen, von dem Evangeliumsauftrag und der Treue, die ihnen anvertraut wurden. Paulus definiert sich selbst und Apollos wie folgt: Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Der Apostel ist ein Diener Christi und ein Verwalter, der mit dem Geheimnis des Evangeliums aus Wasser und Geist betraut ist. Das hier erwähnte Geheimnis Gottes bedeutet das Wort der Wahrheit, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz hing und sein Blut vergoss, von den Toten auferstand und denjenigen, die glauben, Errettung schenkte. Und es ist die Tatsache, dass die Wahrheit aus Wasser und Geist, die sie glauben und predigen, das Wort Gottes ist. Auf der Grundlage eines solchen Wortes weigert sich Paulus entschieden, nach menschlichen Maßstäben beurteilt zu werden. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage beurteilt werde. Denn die wahre Beurteilung des Evangeliums aus Wasser und Geist ist eine Autorität, die allein dem Herrn zusteht, nicht dem Menschen. Müssen diejenigen, die Gottes Werk tun, nicht davon absehen, von Gottes Wort abzuweichen und ihre eigenen Meinungen zu behaupten? Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet um euretwillen, auf das ihr an uns lernet, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, auf das ihr euch nicht aufblähet für den einen wider den anderen. Denn wer unterscheidet dich? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 6 bis 7. Diejenigen, die Gottes Werk tun, müssen das im Wort Gottes offenbarte Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist klar bezeugen. Und sie dürfen nicht predigen, indem sie ihre eigenen Gedanken über das geschriebene Wort aus Wasser und Geist hinaus hinzufügen. Denn der Dienst der Gemeinde und des Evangeliums ist die Wahrheit, die auf Gottes Wort aufgebaut ist und nicht auf menschlicher Weisheit oder Philosophie. Der Apostel Paulus formuliert im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6, klar den Grundsatz, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Das bedeutet, dass diejenigen, die Diener Gottes geworden sind, nicht versuchen dürfen, die Gemeinde mit ihren eigenen Gedanken oder Behauptungen zu leiten, sondern innerhalb des Rahmens des in der Bibel geschriebenen Wortes Gottes dienen müssen. Wenn jemand nicht so arbeitet, dass er Gottes Wort zum Maßstab macht, sondern seine eigenen Gedanken in den Vordergrund stellt, wird die Gemeinde allmählich vom Zentrum des Evangeliums aus Wasser und Geist abweichen. Gottes Wort wird zum Maßstab der Gemeinde Gottes und Gottes Mitarbeiter müssen als Verwalter leben, die mit diesem Wort betraut sind. Ein Verwalter ist eine Person, die den Willen des Herrn überbringt und nicht jemand, der seinen eigenen Willen verkündet. Daher dürfen Gottes Mitarbeiter keine Menschen sein, die ihre eigenen Gedanken oder Philosophien predigen, sondern solche, die den Glauben verkündigen, der an Gottes Wort festhält. Das liegt daran, dass menschliche Gedanken jederzeit falsch sein können, während Gottes Wort die unveränderliche Wahrheit ist. Denn menschliche Weisheit ändert sich je nach Zeit und Umständen, aber Gottes Wort wird zum ewigen Bezugspunkt. Wenn also ein Diener seine eigenen Gedanken in den Mittelpunkt stellt, wird sein Dienst in eine menschenzentrierte Richtung verlaufen. Wenn er jedoch das Wort des Evangeliums Gottes aus Wasser und Geist in den Mittelpunkt stellt, wird sein Dienst immer die Errettung bewirken, die innerhalb des Willens Gottes erfüllt wird. Auch Jesus warnte davor, menschliche Traditionen oder Gedanken dem Wort Gottes voranzustellen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, wies Jesus die Menschen zurecht, weil sie die Gebote Gottes aufgaben und menschliche Traditionen hielten. Dies liegt daran, dass Religion und Tradition nicht über dem Wort Gottes stehen können. Daher ist der wichtigste Glaube für jemanden, der Gottes Werk tut, der Glaube an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist. Dies ist die Wahrheit der Errettung, in der der Herr durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz das Gericht für die Sünde für uns erlitt. Ein Mitarbeiter Gottes ist niemand, der seine eigene Weisheit offenbart, sondern jemand, der die von Gott gesprochene Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist treu übermittelt. Denn Gedanken, die Gottes Wort verlassen, sind letztlich nichts anderes als menschliche Meinungen, ganz gleich, wie weise sie erscheinen mögen, wohingegen Gottes Wort und das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist die Wahrheit des Lebens sind, die die Seelen der Menschen rettet. Letztendlich dürfen diejenigen, die Gottes Werk tun, keine Menschen sein, die ihre eigenen Gedanken behaupten, sondern solche, die Gottes Wort als Maßstab des Glaubens dienen und innerhalb dieses Wortes ihren Dienst verrichten. Wenn sie dies tun, wird die Gemeinde fest auf der Wahrheit des Evangeliums Gottes gegründet sein und nicht auf menschlicher Weisheit. Die Tilgung der Sünden wurde nicht durch unsere eigene Fähigkeit vollbracht. Der Glaube an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist keine religiöse Lehre, die wir selbst erschaffen haben. Alle Sünden wurden durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, übertragen. Und Jesus erlitt am Kreuz das Gericht für die Sünde, auferstand von den Toten und wurde zum Retter, der denjenigen, die glauben, Errettung schenkte. Daher konnten wir nur durch den Glauben an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu denjenigen werden, die die Tilgung der Sünden in ihren Herzen empfangen haben. Ein geistlich junges Kind denkt nicht an den Willen Gottes. Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden, ihr habt ohne uns geherrscht, und ich wollte wohl, dass ihr herrschtet, auf dass auch wir mit euch herrschen möchten. Denn mich dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christo, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir, als Auskehricht der Welt sind wir geworden, ein Auswurf aller bis jetzt. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 8 bis 13. Man kann sagen, dass ein geistlich junges Kind versucht, seine eigenen Ziele zu erreichen, während eine geistlich reife Person jemand ist, der im Glauben danach strebt, dass der Wille Gottes erfüllt wird. Paulus spricht mit scharfer Ironie: Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden, ihr habt ohne uns geherrscht. Dies ist kein Kompliment, sondern ein Tadel. Paulus weist die Haltung derjenigen zurecht, die sich so verhalten, als hätten sie ihr Ziel bereits erreicht, nur weil sie das Evangelium besitzen. Andererseits sah die Realität der Apostel völlig anders aus. Sie befanden sich in der Position der Törichten, der Schwachen und der Niedrigen. Sie wurden verleumdet, verfolgt und waren heimatlos. Dies war jedoch keine Position des Scheiterns. Dies ist genau die Position des Beweises der Errettung, der in der Menschheitsgeschichte immer dann folgt, wenn das Evangelium aus Wasser und Geist verkündigt wird. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist erhebt den Menschen nicht über Jesus, noch verspricht es religiösen Erfolg. Vielmehr sind sie diejenigen, die leben, indem sie mit Glauben, Liebe und Hoffnung auf den Herrn blicken. Was ist der Glaube, der einem geistlichen Vater gehorcht? Nicht euch zu beschämen, schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Dieserhalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist in dem Herrn. Der wird euch erinnern an meine Wege, die in Christo sind, gleich wie ich überall in jeder Versammlung lehre. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 14 bis 17. In der Bibel erklärte der Apostel Paulus seine Beziehung zu den Heiligen, die er durch die Verkündigung des Evangeliums aufbaute, oft als eine Beziehung zwischen einem Vater und seinen Kindern. In 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 15 sagt Paulus: Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Der hier erwähnte geistliche Vater bedeutet kein Wesen, das über Menschen herrscht, sondern jemanden, der das Evangelium predigt und Menschen zu geistlichen Wesen macht. Der Glaube, der einem geistlichen Vater gehorcht, beginnt zunächst mit einem demütigen Herzen, um innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist zu lernen. Es ist eine Haltung, das Wort Gottes durch eine Person zu lernen, die den Weg des Glaubens zuerst gegangen ist, und zu versuchen, den eigenen Glauben durch diese Lehre richtig zu gründen. Dieser Glaubensgehorsam ist keine Haltung, die einen Menschen erhöht, sondern eine Haltung, die die von Gott festgelegte geistliche Ordnung anerkennt. Ebenso muss dieser Glaubensgehorsam ein Gehorsam sein, der innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist sowie des Wortes Gottes vollbracht wird. Die Bibel betrachtet keinen Menschen als ein Wesen mit absoluter Autorität. Ein geistlicher Leiter ist letztendlich auch ein Verwalter, der vor Gott mit dem Wort Gottes betraut ist. Daher besteht wahrer Gehorsam nicht darin, den persönlichen Gedanken eines Menschen zu folgen, sondern dem Wort Gottes und dem Evangelium aus Wasser und Geist, das diese Person predigt, zu glauben und zu folgen. In Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 17 heißt es: Gehorchet euren Führern und seid unterwürfig, denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Dass sie über eure Seelen wachen, bedeutet, dass sie Menschen sind, die für die Seelen der Heiligen wachsam bleiben und Personen, die vor Gott Verantwortung übernehmen. Mit anderen Worten, einem geistlichen Leiter in der Gemeinde zu gehorchen, dient nicht dazu, diese Person zu erhöhen, sondern der Ordnung und dem geistlichen Nutzen der Gemeinde. Der Gehorsam jedoch, von dem die Bibel spricht, kann niemals dem Wort Gottes vorangehen. Wenn die Lehre eines Leiters dem Wort Gottes widerspricht, darf der Heilige nicht blindlings folgen, sondern muss sie auf der Grundlage des Wortes Gottes beurteilen. Ein wahrer geistlicher Leiter ist zudem eine Person, die die Menschen anleitet, dem Wort Gottes zu gehorchen, anstatt Gehorsam gegenüber sich selbst zu fordern. Letztendlich hat der Glaube, der einem geistlichen Vater gehorcht, die folgenden Bedeutungen. Erstens ist es ein Glaube, der den geistlichen Leiter respektiert, welcher das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gepredigt hat. Zweitens ist es eine demütige Haltung, das Wort Gottes zu lernen. Drittens ist es ein Glaube, der die geistliche Ordnung anerkennt, die innerhalb der Gemeinde Gottes festgelegt wurde. Viertens ist es ein Gläubiger, der den Glauben besitzt, welcher danach verlangt, dass der Wille Gottes innerhalb des Wortes Gottes erfüllt wird. Daher ist der Glaube, der einem geistlichen Vater gehorcht, kein Glaube, der einen Menschen anbetet, sondern er kann als eine demütige Glaubenshaltung bezeichnet werden, die versucht, durch die Lehre eines geistlichen Leiters innerhalb des Wortes Gottes und des Evangeliums aus Wasser und Geist zu lernen und zu wachsen. Paulus hält fest: Das hier erwähnte Evangelium ist keine Botschaft, die nur das Kreuz betont. Dieses Evangelium gilt demjenigen, der an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, der durch den Dienst der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für die Sünde erlitt und von den Toten auferstand. Dies ist der Grund, warum Paulus Timotheus sandte und sagte: Der wird euch erinnern an meine Wege, die in Christo sind, gleich wie ich überall in jeder Versammlung lehre. Es geht nicht einfach darum, Worte zu wiederholen, sondern sie an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu erinnern, das durch ein Glaubensleben bezeugt wird, welches an das Wort Gottes glaubt. Denken Sie nicht losgelöst vom Glauben des geistlichen Vaters. Etliche aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde erkennen, nicht das Wort der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Worte, sondern in Kraft. Was wollt ihr? soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geiste der Sanftmut? 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 18 bis 21. Die Aussage, denken Sie nicht losgelöst vom Herzen des geistlichen Vaters, bedeutet nicht, einem Menschen absolut zu folgen, sondern sie bedeutet, das Herz und die Glaubensrichtung des geistlichen Leiters zu verstehen, der mit dem Evangelium betraut ist und die Heiligen im Glauben festigt, um darin eins zu sein. In der Bibel ermahnte der Apostel Paulus die Heiligen, die er durch die Verkündigung des Evangeliums aufgebaut hatte, mit dem Herzen eines geistlichen Vaters. Er sagt in 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 14 bis 15, »Nicht euch zu beschämen, schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder, denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium.« Paulus sprach von sich selbst nicht als einem Leiter mit Macht, sondern drückte sich als ein geistlicher Vater aus, der die Heiligen durch das Evangelium gezeugt hat. Dies zeigt, dass er nicht die Absicht hat, über die Heiligen zu herrschen, sondern den Wunsch, ihre Seelen zu festigen. Wenn man losgelöst vom Glauben des geistlichen Vaters denkt, kann der eigene Glaube leicht in eine egozentrische Richtung verlaufen. Da Menschen dazu neigen, nach ihren eigenen Gedanken oder Gefühlen zu urteilen, weichen sie immer wieder vom Zentrum des Evangeliums aus Wasser und Geist ab oder verursachen Konflikte innerhalb der Gemeinde. Da das Herz, das ein geistlicher Leiter besitzt, jedoch ein dienendes Werk ist, das auf den Willen Gottes und den Nutzen der Evangeliumsverkündigung ausgerichtet ist und nicht auf persönliche Ziele, wird ein Glaube benötigt, der zusammensteht. Ebenso ist das Herz eines geistlichen Vaters ein Herz, das darauf ausgerichtet ist, die Seelen der Heiligen zu retten und zu festigen. Der Apostel Paulus hatte stets dasselbe Herz für die Heiligen. Er betrachtete die Verkündigung des Evangeliums und das Wachstum der Heiligen im Glauben als wichtiger als seine eigenen Rechte oder seine Ehre. Deshalb ermahnte er manchmal, wies manchmal zurecht und betete manchmal unter Tränen für die Heiligen. Genau dieses Herz ist das Herz eines geistlichen Vaters. Daher hat die Aussage, denken Sie nicht losgelöst vom Herzen des geistlichen Vaters, die folgenden Bedeutungen. Erstens bedeutet sie, eine Haltung einzunehmen, die versucht, das Herz des Leiters zu verstehen, der mit dem Evangelium aus Wasser und Geist betraut ist und die Gemeinde aufbaut. Zweitens bedeutet sie, gemeinsam in die Richtung zu blicken, in der das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt wird, anstatt nach den eigenen Gedanken und Gefühlen zu urteilen. Drittens bedeutet sie, bei der Verrichtung von Gottes Werk innerhalb der Gemeinde zuerst an den Nutzen der Gemeinschaft zu denken und nicht an persönliche Ziele. All dies muss jedoch stets innerhalb des Wortes Gottes vollbracht werden. Ein wahrer, geistlicher Vater ist eine Person, die die Menschen anleitet, durch den Glauben innerhalb des Wortes Gottes und des Evangeliums zusammenzustehen, anstatt ihnen zu befehlen, ihm zu folgen. Und wenn die Heiligen dieses Herz verstehen und sich zusammenschließen, wird die Gemeinde Gottes in Einheit und nicht in Spaltung aufgebaut. Letztendlich kann man sagen, dass die Aufforderung, nicht losgelöst vom Herzen des geistlichen Vaters zu denken, eine Ermahnung ist, gemeinsam eines Sinnes zu sein, zentriert auf das Evangelium aus Wasser und Geist und den Willen Gottes. Schließlich spricht Paulus zu denjenigen, die die Gemeinde mit Arroganz erschütterten. Die hier erwähnte Kraft ist keine fließende Beredsamkeit, kein Charisma oder mystische Erfahrung. Es ist die Kraft des Evangeliums aus Wasser und Geist. Das heißt, es bedeutet, der Ordnung der Gemeinde zu folgen, weil sie zu denjenigen geworden sind, die an den Herrn als ihren Retter glauben, der durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für die Sünde erlitt und von den Toten auferstand. Das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist war tatsächlich die Kraft, die die Menschen von den Sünden der Welt befreit. Somit drängt Paulus zu einer Entscheidung: Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geiste der Sanftmut? Dies ist keine Drohung, sondern eine Einladung zur Wiederherstellung. Es ist ein Ruf an sie, an den Ort des Evangeliums aus Wasser und Geist zurückzukehren. Der erste Korintherbrief, Kapitel 4, fragt uns heute: Bieten Sie sich Gott wahrhaftig als jemand an, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, oder leben Sie als ein Herrscher und nicht als ein Verwalter, der mit dem Evangelium betraut ist? Eine Predigt von Paul C. Jong, 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Geliebte Heilige, heute werden wir durch die Worte aus 1. Korintherbrief, Kapitel 4, anhand der Offenbarung des Wortes Gottes untersuchen, was für ein Mensch ein wahrer Diener Gottes ist. Dieses Wort zeigt deutlich, mit welcher Perspektive derjenige, der mit dem Evangelium aus Wasser und Geist betraut ist, auf sich selbst und die Welt blicken sollte. Paulus erklärt zunächst Folgendes: Dafür halte man uns, für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Hierbei ist das Kernwort des Geheimnisses das Wort des Evangeliums Gottes. Er beabsichtigt, zu uns das Wort des Evangeliums der Errettung zu sprechen, das Gott offenbart hat, als die Zeit gekommen war. Es heißt, dass es in dem Wort des Evangeliums liegt, das dadurch vollendet wurde, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für die Sünde erlitt und von den Toten auferstand. Markus Evangelium, Kapitel 2, Verse 21 bis 28, Matthäus Evangelium, Kapitel 3, Verse 13 bis 17, Johannes Evangelium, Kapitel 19, Verse 18 bis 37. Dies war das Geheimnis des Evangeliums, das Paulus anvertraut wurde. Und Paulus spricht anschließend von einem sehr wichtigen Maßstab. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Hier bedeutet Treue nicht nur Eifer oder Aufrichtigkeit. Es ist der Glaube dessen, der beabsichtigt, das von Gott anvertraute Wort des Evangeliums genau so zu predigen, wie es ist, ohne es zu verändern. Das bedeutet, dass diejenigen, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht verändern, um es dem Geschmack der Menschen anzupassen, sondern es genau so bezeugen, wie es im Wort der Bibel geschrieben steht, die Treuen vor Gott sind. Paulus sagt auch dies: Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage beurteilt werde. Warum fürchtete Paulus die Beurteilung durch Menschen nicht? Das liegt daran, dass sein Maßstab nicht von Menschen abhing und er sein Herz allein auf Gott gerichtet hatte. Der Diener Gottes, der mit dem Evangelium aus Wasser und Geist betraut ist und beabsichtigt, es der ganzen Welt zu predigen, lebt nicht mit einem Herzen, das an den Wunsch nach menschlicher Anerkennung oder an die Beurteilung durch Menschen gebunden ist. Denn das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist keine Botschaft, um die fleischlichen Forderungen der Menschen zu befriedigen, sondern das Evangelium, um diejenigen, die Gott ruft, von der Sünde zu erretten. Paulus geht noch weiter und sagt: Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Dies bedeutet nicht, dass er sich selbst ignoriert. Es ist die Anerkennung, dass selbst das menschliche Gewissen oder die Selbstbeurteilung kein perfekter Maßstab sein können. Daher sagt er abschließend: Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Derjenige, der mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist betraut ist, muss zu einer Person werden, die dieses Evangelium mit einem treuen Herzen und Glauben allein vor Gott bewahrt. Nun deckt Paulus das Problem der Gemeinde in Korinth direkter auf. Sie dachten, sie seien bereits gesättigt, reich geworden und hätten geherrscht. Das bedeutet, dass sie einen geistlich sehr bedenklichen Zustand erreicht hatten. Denn sie dachten, ihr Glaube sei bereits vollkommen geworden. Wenn sie das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht genau als die Offenbarung des Wortes Gottes erkannten, würden sie in zwei extreme Richtungen abgleiten. Die eine besteht darin, ständig an das Sündenbewusstsein gebunden zu sein, und die andere darin, selbstzufrieden und arrogant zu werden. Eine Person jedoch, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist als das Wort der Offenbarung Gottes kennt, ist anders. Weil er an die Tatsache glaubt, dass seine Errettung vollständig dadurch vollbracht wurde, dass Jesus durch die Taufe von Johannes die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz die gesamte Strafe und das Gericht für diese Sünden erlitt und dann von den Toten auferstand, kann er dem Werk Gottes mit Freuden treu sein. Er kann vor Gott nicht arrogant sein und gleichzeitig kann er nicht an seine eigenen Sünden gebunden sein. Er lebt allein in der Gewissheit der Errettung und dankt für die Liebe des Herrn. Paulus spricht, indem er sein eigenes Leben als Beispiel nimmt. Er sagt, dass wir, obwohl wir an Christus glauben, in der Welt schwach sind und bis jetzt als der Auswurf aller Dinge betrachtet wurden. Dies ist keine übertriebene Aussage. Wenn wir der Welt das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen, sehen wir in den Augen der weltlichen Menschen wie Törichte aus und erscheinen manchmal sogar als Einfaltspinsel. Denn wenn man uns mit den Gedanken weltlicher Menschen betrachtet, sehen wir aus wie solche, die schwer zu lieben sind. Geliebte, wenn derjenige, der das Wort des Evangeliums Gottes aus Wasser und Geist predigt, jemand ist, der nur nach Bequemlichkeit und Anerkennung strebt, kann man dann sagen, dass er vor Gott treu ist? Denn das Evangelium aus Wasser und Geist ist keine Botschaft, die Menschen erhöht, sondern ein Evangelium, das allein den von Jesus Christus vollbrachten Heilsdienst erhöht. Während er dies sagt, spricht Paulus zur Gemeinde in Korinth wie folgt: Nicht euch zu beschämen, schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Genau das ist die Haltung, die ein wahrer Evangelist des Evangeliums haben muss. Der Evangelist des Evangeliums ist niemand, der Menschen mit dem Wort Gottes verurteilt, sondern jemand, der das Wort der Ermahnung zur Wiederherstellung in Liebe predigt. Paulus sagt von sich selbst: Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Der Besitzer eines solchen Glaubens ist ein sehr treuer Evangelist. Diejenigen, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören und unter einem solchen Evangelisten heranwachsen, können durch dieses Wort des Evangeliums von Neuem geboren werden. Hierbei wird die Art des Evangeliums, das sie predigen, zum entscheidenden Faktor. Wenn das Wort des Evangeliums unvollständig ist, werden diejenigen, die dieses Wort des Evangeliums hören, zwangsläufig ebenfalls unvollständig. Wenn eine Person jedoch an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, das heißt an Jesus, der durch den Dienst der Taufe von Johannes die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm, sein Blut vergoss und am Kreuz starb, sowie von den Toten auferstand, beginnt diese Person ihr Glaubensleben in einem Zustand, in dem die Wegnahme der Sünde von allem Anfang an vollbracht wurde. Daher sagt Paulus: Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Dies bedeutet nicht, Paulus als Individuum zu folgen, sondern es ist ein Wort, das ihnen sagt, sie sollen zu denjenigen werden, die gemäß dem von mir gepredigten Wort des Evangeliums glauben. Das von Paulus vorgelebte Glaubensleben war ein Glaubensleben, das auf dem Wort des Evangeliums stand. Er war keine Person, die von Menschen anerkannt werden wollte, sondern eine Person, die vor Gott anerkannt werden wollte. Schließlich erklärt Paulus Folgendes: Denn das Reich Gottes besteht nicht im Worte, sondern in Kraft. Diese Kraft ist kein Glaube, der von Wundern oder emotionalen Erfahrungen spricht. Es ist die Kraft, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist lehrt, welches Sünder in gerechte Menschen verwandelt. Es bedeutet, mit dem Glauben zu leben, der an die Tatsache glaubt, dass der Herr, der durch die von Johannes empfangene Taufe die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm und das Gericht für diese Sünden am Kreuz vollendete, der Herr dieses Evangeliums aus Wasser und Geist ist. Geliebte Heilige, 1. Korintherbrief Kapitel 4 sagt es uns deutlich: Wir sind diejenigen, die mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist betraut sind. Und dieses Evangelium stammt nicht von Menschen, sondern ist das geheime Wort des Evangeliums Gottes. Daher dürfen wir uns nicht durch die Beurteilung von Menschen erschüttern lassen, sondern müssen als diejenigen leben, die dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist vor Gott treu bezeugen. Wird Ihr Glaube vielleicht durch die Blicke der Menschen erschüttert? Stehen Sie vielleicht auf einem anderen Evangelium, das nicht das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist? Wenn dies der Fall ist, müssen Sie wieder zum Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zurückkehren. indem Jesus die Taufe von Johannes empfing, nahm er die Übertragung all ihrer Sünden auf sich, trug diese Sünden und erlitt am Kreuz das Gericht für die Sünde, und durch seine Auferstehung von den Toten hat er nun unsere Errettung vollendet. Genau dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist das geheime Wort des Evangeliums, das Gott uns anvertraut hat. Wer lebt und an diesem Wort des Evangeliums im Glauben festhält, scheitert niemals. Jenseits der Beurteilung durch Menschen wird er mit kühnem Glauben vor Gott stehen. Ich hoffe, dass sich die Kraft dieses Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist in den Herzen aller Menschen als derjenigen, die errettet wurden, offenbaren wird. Halleluja!